Deutschlandfunk. Der Tag.
Sie machen ein Downgrading auf das absolut Minimum, das man erreichen muss, um nach Deutschland hereinkommen zu können.
Das war also wirklich offene Arme haben für jeden, ob er jetzt aus der EU kommt, ob er unterschiedlicher Religion ist, ob er eben auch Deutschkenntnisse, also wenn der Mitarbeiter eben gut arbeitet und er spricht nur gebrochen Deutsch, was stört mich das?
Deutschland braucht viele, viele Arbeitskräfte und zwar auch aus dem Ausland, sonst reicht das hinten und vorne nicht. Soweit ist das halbwegs unstrittig, aber wer aus dem Ausland hier arbeiten soll und wie hoch oder niedrig die Hürden da sein müssen, da gehen die Meinungen dann doch ziemlich auseinander, wie wir hier gerade gehört haben. Einmal den CDU-Politiker Alexander Trom und danach einen mittelständischen Maschinenbauer. Der Bundestag hat heute die Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes beschlossen und darum geht's hier gleich bei uns. Und während bei dem Thema wieder über die Willkommenskultur in Deutschland gesprochen wird, müssen wir uns auch wieder mit Rassismus beschäftigen.
Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche und wenn wir verlieren, dann kommen diese Affe-Kommentare. Solche Nachricht bekommen, das ist ekelhaft.
Sagt Youssoufa Moukoko, Spieler der U21-Fußballnationalmannschaft, und er und ein weiterer Spieler wurden in den sozialen Medien massiv rassistisch angefeindet. Und wir fragen gleich, ob die Sportverbände genug dagegen tun. Heute in der Tag am 23. Juni 2023. Ich bin Josephine Schulz. Hi.
Wenn wir Arbeits- und Fachkräfte nach Deutschland einladen und willkommen heißen, dann kommen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen Menschen. Das heißt, sie werden, auch wenn sie längerfristig bei uns sein wollen, Teil unserer Gesellschaft werden können. Da ist Sprache wichtig. Da werden wir aber auch dafür sorgen, dass die, die hier arbeiten, Steuern zahlen, was leisten, Teil unseres Landes werden können. Und auch deutsche Staatsangehörige. Das gehört zu einer modernen Einwanderungspolitik. Und da wird sich Deutschland von modernen Einwanderungsländern wie Kanada diesen Spirit auch einverleiben.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil war das. Heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk im Interview, da hat er noch einmal die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erklärt, was das soll und gerechtfertigt. Er geht davon aus, dass bis 2035 eine Lücke von 7 Millionen Arbeits- und Fachkräften in Deutschland entsteht, wenn eben nicht viel mehr Menschen aus dem Ausland kommen. Arbeitsmarktforscher haben mal ausgerechnet, das müssten ungefähr 400.000 im Jahr sein, also eine ganz schön große Zahl. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz selbst kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Das wurde schon unter der Großen Koalition eingeführt. Aber es hat sich eben gezeigt, dass das nicht gut funktioniert hat, dass dadurch einfach nicht so viele ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen sind. Vor allem, weil das einfach immer noch sehr bürokratisch und sehr, sehr aufwendig ist. Deshalb die Reform der Ampel, die der Bundestag heute beschlossen hat und was da alles an Plänen drinsteckt, um die Hürden ein Stück weit abzusenken, das kann uns jetzt Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio erklären. Volker, vielleicht fangen wir mal mit diesem Punktesystem und der Chancenkarte an, die da vorgesehen sind. An wen richtet sich das und wie funktioniert das Ganze?
Naja, das sind vor allen Dingen Leute mit Potenzial. Also die Chancenkarte zur Arbeitssuche, die basiert ja wie gesagt auf diesem Punktesystem und da gehören dann mehrere Qualifikationen oder mehrere Typen dazu. Also da geht es um Deutschkenntnisse, Sprachkenntnisse insgesamt, auch Englischkenntnisse, die jeweilige Berufserfahrung, auch den Bezug zu Deutschland. Also war man schon mal hier, kennt man hier jemand, hat man irgendwie einen Bezug zu Deutschland? Auch das Alter der mitziehenden Lebens- und Ehepartner spielt eine Rolle und an allererster Stelle steht natürlich die berufliche Qualifikation. Und dafür gibt es nach dem Punktesystem die Möglichkeiten, Punkte zu erwerben. Das soll man auch ungefähr in 9 Monaten mal irgendwo online abrufen können, damit jeder von außerhalb wirklich selbst prüfen kann, erfülle ich die Kriterien oder erfülle ich die nicht. Und wenn die erfüllt werden, beispielsweise die Sprachmindestanforderung A1, dann wird das entsprechend gewertet. Und wenn man genügend Punkte erreicht, dann besteht die Möglichkeit, über diese Chancenkarte nach Deutschland zu kommen und hier einen Arbeitsvertrag einzugehen.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen, wie ich mir das praktisch vorstellen kann. Also ich kann dann als Kolumbianerin in Kolumbien sitzen, im Internet ausfüllen, ich war schon mal in Deutschland, ich spreche 3, 4 Wörter Deutsch, ich habe BWL studiert und dann kommt da am Ende sozusagen ein Ergebnis raus und wenn die Punktzahl hoch genug ist, dann kann ich nach Deutschland kommen und mir dann hier einen Job suchen. Ich muss nicht schon einen haben.
Du musst nicht schon einen haben, du kannst ihn unter Umständen auch hier suchen. Besser ist es natürlich, man hat einen. Aber wann kommt man natürlich nach Deutschland? Also ich war jetzt ja gerade mit den Ministern Heil und Baerbock in Südamerika, in Brasilien, da ging es dann um Pflegekräfte. Also da werden ja schon auch Menschen gezielt angesprochen, dass gerade Pflegekräfte gesucht werden. Und insofern gibt es solche Informationen schon, welche Berufe gesucht werden. Weil man geht ja nicht einfach so ins Ausland. Da gibt es ja schon eine konkrete Vorstellung davon, wo kann ich mit meiner bisherigen Kenntnis auch möglicherweise einen besseren Job oder einen Job zu besseren Bedingungen ausüben. Erst dann kommt man ja darauf. Und das soll mit dieser Chancenkarte erleichtert werden, wie das ja in Kanada und Australien auch möglich ist. Und wir wissen, das sind historisch gewachsene Einwanderungsländer. Und viele hatten ja wirklich Interesse, auch von Europa aus in diese Länder zu gehen, weil man sich dort bessere Chancen versprochen hat. Und das wurde dort mit dem Punktesystem ja wirklich fest etabliert und hat sich auch bewährt als ein Maßstab für Kriterien, um abrufen zu können, sind das Menschen, A, die bei uns im Land zurechtkommen können, B, die die Qualifikationen mitbringen und C, die auch ein Interesse daran haben, hier eine Arbeit zu finden und hier dann auch zu leben.
Du hast den Punkt Deutschkenntnisse schon angesprochen und hast gesagt Level A1. Ich habe selber mal ein paar Sprachkurse gemacht und meine Erfahrung ist, mit A1 kommt man nicht besonders weit. Da kann man vielleicht 2-3 Bier bestellen, aber viel weiter dann auch nicht. Bedeutet das, die Sprachkenntnisse spielen künftig eigentlich kaum noch eine Rolle, weil das so eine hohe Hürde ist, weil eben viele Menschen auf der Welt einfach kein Deutsch sprechen, sondern Englisch?
Wenn wir das jetzt ganz streng formal betrachten, hast du natürlich mit deiner Kritik recht. Also wenn ich von dem
Ich meinte das gar nicht als Kritik, aber...
Ja, nein, aber das ist ja die Kritik, die auch seitens der Union und anderen geäußert wird. Aber wenn wir es mal von der Praxis her betrachten, dann findet ja die wichtigste und stärkste Sprachintegration im Berufsalltag statt. Also Menschen, die irgendwo hinkommen, die schon eine berufliche Qualifikation mitbringen, die wissen ja meistens, worum es in ihrem Beruf geht. Nennen wir mal die Pflege oder nennen wir auch andere Bereiche. Das wissen die Menschen ja schon meistens, was da getan und was da gemacht werden muss. Und dann sind natürlich grundsätzliche Sprachvoraussetzungen in Deutschland wichtig, damit man sich in der Arbeit verständigen kann. Aber das Spracherlernen findet ja auch häufig ganz schnell wirklich im Arbeitsprozess statt, dass man weiß, eine Spritze heißt hier Spritze und nicht eben anders. Hm. Und diese Sachen werden wirklich im alltäglichen Prozess schnell gelernt. Da könnte vieles schneller gehen. Aber man hat dadurch zumindest die formalen Kriterien gesenkt, weil die Sprachkurse häufig ja auch relativ abstrakt sind und nicht sehr stark berufsbezogen stattfinden. Und das ist ein Stück weit die Hoffnung, dass wenn die Sprachkenntnisse jetzt wirklich berufsbezogen gefördert werden, dass da vieles schneller gehen könnte, als wenn man mit dem abstrakten Sprachdiplom A2 nach Deutschland kommt.
Okay, also das ist eine Hürde, die abgesenkt wird. Wie ist das mit den Abschlüssen? Das war ja in der Vergangenheit immer ein großes Problem, die Anerkennung von Abschlüssen aus dem Ausland hier in Deutschland. Wird sich das jetzt auch ändern, dass man da nicht mehr so pingelig ist, sondern vielleicht sagt, ja gut, wenn du 3 Jahre als Tischler gearbeitet hast, dann sagen wir, du bist Tischler, auch wenn du jetzt nicht klassisches, weiß ich nicht, Handwerkskammerzeugnis vorlegen kannst.
Ja, darum wird es gehen. Und da müssen wir jetzt wieder mal ein Stück zurückblicken. Ich meine, wir haben eine Fachkräfteeinwanderung erst seit 3 Jahren in Deutschland. Vorher gab es diese qualifizierte Fachkräfteeinwanderung nicht. Das ist ja ein Gesetz, was damals noch von der Großen Koalition verabschiedet wurde, also von SPD und Union und SPD, so rum müssen wir es eigentlich sehen. Und dann war natürlich auch ein großes Ziel, die Kriterien hochzuhängen. Also gerade was qualifizierte Abschlüsse angeht, was Sprachanforderungen angeht. Man hat aber in der Praxis gemerkt, dass das nicht aufgeht. In diesen 3 Jahren sind gerade mal 132.000 Nicht-EU-Ausländer nach Deutschland gekommen. Eigentlich viel zu wenig, um die Fachkräftelücke zu decken. Und deswegen soll es jetzt gerade auch im Blick auf die Abschlüsse, weil die Anerkennungsverfahren so lange gedauert haben, da eine klare Veränderung geben. Wer mindestens 2 Jahre Berufserfahrung hat und in seinem Herkunftsland tatsächlich einen anerkannten Berufsabschluss hat, der soll schon auch als Arbeitskraft nach Deutschland einwandern können und der Berufsabschluss muss künftig eben nicht mehr in Deutschland anerkannt sein. Also das bedeutet viel weniger Bürokratie und damit kürzere Verfahren, sofern es in den jeweiligen Staaten anerkannte Berufsabschlüsse sind. Also diese Voraussetzung wird schon noch gemacht. Es wird nicht nur unser Level vom dualen Berufsausbildungsabschluss daran angesetzt.
Wir haben am Anfang schon die Chancenkarte angesprochen. Dann gibt es noch die Blue Card, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielt bei der Reform. Kannst du erklären, was ist das und was ändert sich da?
Ja, die Blue Card, die gibt's ja schon lange. Das ist ja ein Instrument, das sich vorwiegend an Akademiker richtet. Die wurden ja schon vor Jahren als IT-Fachkräfte gesucht. Da hatte man aber, weil man das auf Fachkräfte wirklich im hohen Sinn gesetzt hatte, auf spezialisierte Fachkräfte gesetzt, die auch nur in hohen Einkommensbereichen tätig werden können. Also beispielsweise der IT-Spezialist. Und insofern hatte man dort hohe Einkommensgrenzen gesetzt. Jetzt aber soll es nur noch die Hälfte der Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung sein. Also 3.680 Euro ist jetzt das Mindesteinkommen, was man vorweisen muss, um jetzt nach Deutschland zu kommen. Da wurden die Einkommensgrenzen jetzt abgesenkt, um eben auch qualifizierte Fachkräfte, aber nicht nur die Superspezialisten im IT-Bereich und anderswo zu bekommen. Und man hat schon die Idee, damit mit der Absenkung dieser Zugangsschwellen einfach noch mehr qualifizierte Fachkräfte erreichen zu können und nicht nur die Superspezialisten, die für viel Geld sowieso ganz schnell in der Welt unterwegs sind.
Und ein Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein dritter Punkt in dieser Gesetzesreform, der besonders umstritten ist, ist der Spurwechsel von Geflüchteten aus dem Asylsystem heraus in den Arbeitsmarkt. Wie genau soll das funktionieren?
Ja, die Idee Spurwechsel sagt ja generell, dass es den Menschen, die jetzt schon, sagen wir mal, 2015 nach dem Krieg in Syrien, dem Bürgerkrieg in Syrien hier nach Deutschland gekommen sind, die haben ja alle zum Teil eine Berufserfahrung und zum Teil sind die auch schon integriert in ein berufliches Umfeld. Aber da gibt es vielerorts das Problem, dass beispielsweise, wenn das Land dann als sicheres Herkunftsland eingestuft wird, die Menschen wieder zurück müssen in ihre jeweilige Heimat und damit ihren Job hier in Deutschland aufgeben, obwohl sie den schon übernommen haben, wenn auch nicht mit voller Anerkennung. Und da ist die Idee jetzt, dass alle Menschen, die bis Ende März dieses Jahres im Asylverfahren waren und bereits eine berufliche Integration hinter sich haben, also irgendwo einen Job aufgenommen haben, in dem sie gebraucht werden, dass die bleiben können. Da wirft die Union jetzt vor und auch die AfD wirft der Ampelkoalition vor, das hätte einen Pull-Effekt nach dem Motto, das fördert dann die illegale Migration nach Deutschland, weil immer mehr Menschen versuchen, dann über diesen Weg nach Deutschland zu kommen und sich hier beruflich integrieren zu lassen. Aber die Koalition sagt natürlich klar, mit diesem Stichdatum 29. März dieses Jahres konzentrieren wir uns tatsächlich allein auf diese Menschen, die bereits hier im Land sind und die einen Beruf ausüben. Und denen geben wir jetzt eine Chance, sich wirklich zu integrieren, damit sie nicht die Angst haben müssen, demnächst doch nochmal wieder abgeschoben zu werden.
Aber warum eigentlich überhaupt dieser Stichtag? Du hast die Kritik der Union angesprochen, aber warum macht man das nicht generell für alle Flüchtlinge? Wenn der Bedarf so groß ist, dann ist doch eigentlich super, wenn man denen die Möglichkeit gibt, die schon gekommen sind. Und ich habe sowas auch aus der Wirtschaft gehört, dass die gesagt haben, also die hätten diesen Stichtag jetzt nicht gebraucht.
Ja, den Hinweis gibt es auch, aber wir haben natürlich, was gerade die ganze Asylgesetzgebung und die Integration von Flüchtlingen angeht, eine schwierige Diskussion in Deutschland. Und insofern ist da schon auch ein bisschen die Sorge vor diesem Pull-Effekt, dass man sagen kommt, auch Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, werden sehr schnell in den Arbeitsmarkt integriert, dass das in der Tat auch einen stärkeren Zustrom wieder auslösen könnte. Und weil die gesellschaftliche Debatte so schwierig ist, hat die Koalition sich auf dieses Stichdatum verständigt, um genau diese Ängste erst einmal zu nehmen und sich um die Menschen zu kümmern, die ja bereits schon hier sind und nicht noch neue wirklich durch so ein Instrumentarium anzulocken.
Die Union, du hast das schon angesprochen, die kritisiert diese Gesetzesreform ja insgesamt stark und sagt sinngemäß, das würde die Hürden zu stark absenken und dann am Ende gar nicht die Fachkräfte anlocken, die man haben will, sondern Leute, die vielleicht nicht so qualifiziert sind. Während auf der anderen Seite, so habe ich das wahrgenommen, die Wirtschaft sagt, die Hürden sind eigentlich auch mit dieser Gesetzesreform immer noch zu hoch und es werden einfach auch ganz viele Menschen gebraucht, die jetzt nicht Spezialisten sind oder nicht drei Abschlüsse haben. Was sagst du? Das sind ja sehr gegensätzliche Positionen. Wer liegt da näher dran? Wer hat recht?
Also ich würde der Wirtschaft eindeutig recht geben. Die Position der Union zeugt dann noch von einer gewissen Überheblichkeit, wenn ich das mal so sagen darf, weil die größte Voraussetzung, um nach Deutschland zu kommen, ist immer noch die deutsche Sprache. Die meisten Menschen in der Welt sprechen im Moment eher Englisch und es ist viel leichter, auch in englischsprachige Länder zu gehen. Also der Grund, nach Deutschland zu gehen, das muss dann schon ein besonderer sein. Da muss es dann auch Anreize für geben, weil man eben hier in diesem Land schwerer zurechtkommt als in vielen anderen Ländern, bei denen eine Zuwanderung historisch gewachsen schon eine viel größere Rolle spielt. Auch die Integrationsfragen sind ja bei uns nicht in dem Maße geklärt, dass man wirklich sagen könnte, könnte, Deutschland ist das super attraktive Einwanderungsland für Fachkräfte. Und insofern, sofern der Bedarf besteht, ist das Gesetz in meinen Augen erst einmal richtig. Die Wirtschaft würde ich unterstützen. Man muss jetzt alles dafür tun, dass auch das in vielen Bereichen funktioniert. Und das Hauptproblem bleibt immer noch die Integration. Wie gehen wir mit den Menschen um, die hier nach Deutschland kommen? Und wenn wir uns das jüngste Beispiel angucken, die U21-Fußballspieler, die hier Profis sind und die bei einem Fehlschuss schon gleich wieder rassistisch verunglimpft werden, dann merken wir, um welche Dimension es sich hier handelt. Wir denken in Deutschland immer noch in der Kategorie des Gastarbeiters. Kommen, um hier zu arbeiten und dann wieder gehen. Das ist leider die eingeprägte Geisteshaltung, die immer noch häufig anzutreffen ist.
Volker, da hast du schon die perfekte Überleitung geliefert zu unserem nächsten Thema. Darüber sprechen wir nämlich gleich noch mit Raphael Späth aus der Sportredaktion über die rassistischen Vorfälle gegen die U21-Spieler. Dir erstmal vielen Dank an der Stelle.
Gerne.
So, und weil ja auch gerade dieser Spurwechsel so umstritten ist, also dass Flüchtlinge wechseln können aus dem Asylsystem in die Erwerbsmigration oder auch in Deutschland bleiben können, wenn sie einen Job haben und andernfalls vielleicht zurückgemusst hätten, habe ich mir noch mal ein paar Eindrücke aus der Praxis geholt von Ralf Grüning. Er ist Willkommenslotse. Das ist so ein bundesweites Projekt. Da werden vor allem Flüchtlinge bei ihrem Weg in den Arbeitsmarkt von diesen Willkommenslotsen begleitet und unterstützt. Hallo, Herr Grüning.
Hallo.
Herr Grüning, Sie sind Willkommenslotse in Deutschland. Also das heißt, Sie unterstützen vor allem Geflüchtete, hier einen Job zu finden, sich darauf vorzubereiten. Aus der Wirtschaft hört man ja immer wieder, dass die sehr gerne Flüchtlinge einstellen wollen oder auch Menschen, die erst aus dem Ausland kommen, aber auch Flüchtlinge, die schon da sind, aber dass ihnen das von staatlicher Seite, von der Bürokratie her unglaublich schwer gemacht wird. Ist das auch die Erfahrung, die Sie machen, also dass es beiden Seiten da schwer gemacht wird?
Naja, es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, um eingestellt zu werden. Es muss eine Arbeitserlaubnis sein, da sein. Es müsste von Seiten der geflüchteten Menschen natürlich ein Nachweis über die Identität da sein, was nicht immer ganz alles vorhanden ist. Und von daher, jetzt zu sagen, die Behörden machen uns das Leben schwer, ja, aber es gibt nun mal Vorschriften, die eben auch durchgeführt werden müssen oder die beachtet werden müssen. Es ist aber natürlich so, dass ja der Umgang mit den Ausländerbehörden natürlich auch immer ein sehr, sehr zeitaufwendiger ist. Ich muss also auch immer langwierig erstmal den Kontakt aufnehmen.
Also das ist dann schon so ein bisschen dieses von Pontius nach Pilatus.
Ja, ja, richtig. Das macht die Sache natürlich immer sehr zeitaufwendig und sehr schwierig. Ja. Das führt natürlich dann auch immer zu Verdruss bei den Leuten, bei den Betrieben, bei allen Mitwirkenden.
Und glauben Sie, dieser Spurwechsel von Geflüchteten, der jetzt mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschaffen werden soll, also aus dem Asylsystem rein in die Erwerbsmigration, würde der da vieles erleichtern, weil es zum Beispiel dann nicht mehr diese ganzen Probleme damit gäbe, dass der Aufenthaltsstatus unsicher ist, was ja die Betriebe und die Menschen selbst auch immer vor Probleme stellt?
Naja, wir werden sehen, wie das alles umgesetzt wird. Wir werden sehen, wie es alles in der Realität ankommt. Es ist natürlich schon so, dass das einiges erleichtern würde, wenn es denn durchgeführt werden würde. Ne? Aber ja, wir werden sehen, wie es in der Wirklichkeit ankommt.
Das war ja auch ziemlich umstritten. Also ich glaube, vor allem die CDU sagt, dass sie das problematisch findet, weil das zusätzliche Anreize setze, um nach Deutschland zu kommen für Menschen, ja, die vielleicht gar nicht qualifiziert sind oder auch, dass die Geflüchteten, die hier in Duldung sind zum Beispiel, dass die gar nicht unbedingt die sind, die man für den Arbeitsmarkt braucht oder haben will. Was sagen Sie da aus Ihrem Eindruck aus der Praxis? Sind das gar nicht die Menschen, die der Arbeitsmarkt braucht?
Sagen wir mal so, es gibt sowohl deutsche als auch geflüchtete Menschen, die der Arbeitsmarkt benötigt, wenn man sie entsprechend auch mal qualifiziert. Es kommen natürlich viele qualifizierte Leute aus dem Ausland, die hierhin flüchten, die Abschlüsse haben, die also Studienabschlüsse haben oder was auch immer was, die in Deutschland nicht so anerkannt werden. Hm. Ein Bachelorabschluss in Guinea wird hier in Deutschland oftmals nur als Technikerabschluss anerkannt. Ich hatte letztens eine junge Dame, die hat Bankwesen studiert. Hm. Ja, das ist der ganz normale Bankkaufmann bei uns oder die Bankkauffrau. Aber trotzdem hat sie einen Bachelorabschluss. So. Jetzt sagen Sie ihr mal, die will dann als Managerin arbeiten. Das sind oftmals falsche Voraussetzungen, falsche Wünsche, falsche Gedanken. Und das führt natürlich dazu, dass wir die Leute nicht als Fachkräfte kriegen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, was ist denn der Fachkräftemangel? In welchen Berufen besteht der Fachkräftemangel alles? Es ist ja immens viel. Ich hatte letztens den Fall wieder bei Bäckern, dass es unwahrscheinlich wenige Leute gibt, die Bäcker werden wollen. Kann ich nachvollziehen bei den Arbeitszeiten, vollkommen klar. Aber trotz alledem kann man da natürlich die Leute auch gut für gebrauchen. Und da brauche ich jetzt nicht einen Studienabschluss in Namibia oder wo auch immer.
Und das ist auch unter den Geflüchteten so, dass die dann bestimmte Berufe eher nicht machen wollen, in denen ein Mangel herrscht?
Nein, das ist falsch. Es geht vielmehr darum, dass man den Leuten die Berufe nahelegen muss, dass man die darauf hinweisen muss, was es für Berufe gibt. Da ist eine große Unkenntnis, was für Berufe überhaupt möglich sind. Die müssen viel mehr informiert werden und aufgeklärt werden. Dann ist das alles möglich.
Eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen, weil jetzt im Zuge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes noch mal viel um die Sprachkenntnisse gestritten wird. Also wie viel man da braucht, wenn man in Deutschland arbeiten will. Wenn Sie jetzt auf die Menschen gucken, mit denen Sie zusammenarbeiten, ist es möglich in Deutschland gut zu arbeiten, wenn man ganz schlecht oder gar kein Deutsch spricht, vielleicht nur Englisch? Kann man dann hier einen Job finden und dann auch gut arbeiten? Oder würden Sie sagen, nee, Sprachkenntnisse sind schon wirklich wichtig?
Sprachkenntnisse sind elementar. Für eine Ausbildung sowieso, weil man muss ja dann in die Berufsschule gehen und viele Leute gehen ohne Sprachkenntnisse in Berufsschule und schmieren gnadenlos ab. Und schmeißen dann die Ausbildung hin, weil eben, ja, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert, weil bis sie die Fragen verstanden haben oder gelesen haben, ist die Klausur schon beendet. Nein, es gibt klare Richtlinien und die muss man auch einhalten. Man braucht, um vernünftig arbeiten zu können, irgendwo eine Sprachfähigkeit zwischen B1 und B2. So, und wenn ich keine Sprachkenntnisse habe, habe einen Job irgendwo im Lager und mich schreit jemand an, Vorsicht, da fällt was runter und ich verstehe nicht mal das. Nein, geht nicht.
Soweit also ein paar Eindrücke aus der Praxis von Ralf Grüning, der in Dortmund als Willkommenslotse Flüchtlinge unterstützt bei ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Affenlaute im Stadion, massive rassistische Beleidigungen, sowas erleben Fußballspieler leider immer wieder. Jetzt sind zwei Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft betroffen, Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam, nach dem 1:1 Unentschieden der Mannschaft gegen Israel. Da wurden sie in den sozialen Netzwerken extrem übel rassistisch beleidigt. Raphael Späth aus unserer Sportredaktion hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt. Raphael, wir haben am Anfang des Podcasts schon gehört, was der Spieler Youssoufa Moukoko gesagt hat. Kannst du noch mal erzählen, was genau ist vorgefallen?
Ja, du hast den Moukoko ja schon erwähnt. Es geht um Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Jessic Ngankam von Hertha BSC. Das sind zwei Spieler, die eigentlich zur festen Stammformation gehören in der U21-Nationalmannschaft. Die waren natürlich gestern dann auch dabei beim Auftaktspiel der Europameisterschaft und haben halt beide jeweils einen Elfmeter verschossen. Also das Spiel hat 1:1 oder ist 1:1 geendet. Das ist eigentlich für eine deutsche Mannschaft eine Enttäuschung. Die Deutschen sind amtierender Europameister, waren jetzt dreimal in Folge im Finale. Und ein 1:1 gegen Israel ist natürlich nicht optimal. So, und da stechen natürlich die beiden raus, die die Elfmeter verschießen. Youssoufa Moukoko stand dazu auch noch im Abseits bei einem deutschen Tor. Dieses Tor wurde dann aberkannt. Also das waren quasi gestern die zwei Pechvögel, wenn man so will. Und genau die wurden dann auf Instagram wirklich massiv rassistisch beleidigt. Also wenn man da gestern Abend die Kommentarspalten mal durchgegangen ist, da waren schon übelste Beleidigungen zu finden. Das war schon enorm.
Jetzt ist ja Rassismus im Fußball nichts Neues. Also wir wissen, das ist kein Einzelfall. Man kann sich auch noch erinnern vor einer ganzen Weile an Mesut Özil zum Beispiel. Aber hast du das Gefühl, das nimmt gerade noch mal besonders zu? Vielleicht auch jetzt, wo die deutsche Nationalmannschaft und die U21-Nationalmannschaft so schlecht sind? Oder täuscht der Eindruck?
Ja, auf jeden Fall. Also das wird natürlich durch Social Media nochmal irgendwie potenziert. Bei Mesut Özil muss man ein bisschen differenzieren, weil da natürlich eine ganz andere politische Komponente noch im Spiel war. Damals, als er mit Erdogan posiert hat und sich da quasi hat auch politisch instrumentalisieren lassen. Das war nochmal eine andere Ebene als jetzt, wo es ja wirklich nur um den reinen Sport ging. Also die beiden haben ja nichts gemacht, außer irgendwie einen Elfmeter verschossen. Und das kann man schon beobachten im Fußball, dass es zunimmt, dass die Hemmschwelle abnimmt, natürlich durch die sozialen Medien, aber auch im Stadion selbst. Also da sieht man vor allem im Süden Europas immer wieder krasse Vorfälle von Fans, die da wirklich einzelne Spieler auf übelste Art und Weise rassistisch beleidigen. Das kann man schon sehen, dass es auf jeden Fall zugenommen hat.
Okay, also du hast jetzt gesagt, in Südeuropa ist das auch ein großes Problem. Also das ist sozusagen etwas, was du über Deutschland hinaus beobachtest, dass das vielleicht zunimmt.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja ganz interessant. Das sind quasi drei Ebenen. Also einmal Rassismus in den sozialen Medien gegen einzelne Spieler, dann Rassismus von Fans im Stadion und dann Rassismus von Gegenspielern, also quasi auf dem Spielfeld. Das war jetzt ganz interessant. Das gab es jetzt erst bei der Länderspielpause vor ein paar Wochen. Gab es ein Spiel der neuseeländischen Männer gegen Katar, ein Freundschaftsspiel. Und bei diesem Freundschaftsspiel sind anscheinend auch rassistische Bemerkungen gefallen auf dem Spielfeld eines katarischen Spielers gegenüber eines neuseeländischen Spielers. Und daraufhin hat die neuseeländische Mannschaft einfach entschlossen, das Spiel abzubrechen. Also die sind nicht mehr aus der Kabine rausgekommen nach der Halbzeit, obwohl sie eigentlich geführt haben und haben da wirklich ein klares Zeichen gesetzt und haben gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Apropos klares Zeichen, der DFB hat sich ja, glaube ich, heute geäußert, wie man reagieren möchte auf diese Fälle jetzt bei der U21-Nationalmannschaft. Was haben Sie da gesagt?
Also der DFB will tatsächlich strafrechtliche Schritte jetzt einleiten. Das beobachtet man jetzt auch immer häufiger in letzter Zeit, dass einzelne Vereine, aber auch Verbände wirklich auch juristische Schritte einleiten, selbst gegen User in den sozialen Medien. Also man hat das ja zum Beispiel auch bei der Europameisterschaft vor 2 Jahren gesehen, als quasi 3 englische schwarze Fußballer im Finale auch 3 Elfmeter verschossen hatten und danach auch massiv rassistisch beleidigt wurden in den sozialen Medien. Da gab es insgesamt 11 Festnahmen und auch Verurteilungen teilweise. Da geht es um Geldstrafen größtenteils. Aber genau diesen Weg möchte jetzt auch der DFB einschreiten. Juti Schatzelekschuh vom DFB sagt dazu das.
Es reicht, dass es Menschen gibt, die im Netz anonym versuchen, sich in dieser Form zu positionieren, Leute zu beleidigen. Und dagegen werden wir versuchen, als Verband alles Mögliche zu tun, um diese Menschen zur Rechenschaft zu ziehen.
Ja, das bedeutet natürlich jetzt nicht automatisch, dass diese Strafanzeigen dann schlussendlich auch erfolgreich sind. Aber Juti Schatzelekschuh vom DFB sagt einfach, es geht auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass jetzt auch irgendwann mal Schluss ist.
Ja, das kennen wir ja auch über den Sport hinaus, dass Beleidigungen auf Social Media, dass das schwierig ist, die zu verfolgen. Oder auch wenn dann Strafanzeige gestellt wird, die Ermittlungsbehörden da vielleicht jetzt nicht immer so konsequent sind wie im analogen Leben. Aber würdest du schon sagen, dass der DFB und auch andere Verbände, dass sie da jetzt ernsthaft hinterher ist, dass das mehr ist als ja schöne Worte?
Ja, auf jeden Fall. Also die Initiative, das muss man auch sagen, die geht auch sogar vom Weltfußballverband aus, von der FIFA, die einen neuen Weg gefunden hat, wie man auf Hass im Internet reagiert, und zwar mit einer künstlichen Intelligenz, die quasi während der Turniere Posts herausfiltert, die rassistische oder diskriminierende Sprache beinhalten. Diese KI hat man bei der WM in Katar das erste Mal getestet, die kam da zum Einsatz. Und auch recht erfolgreich, muss man sagen. Es waren am Ende fast 20.000 Posts, die da rausgefiltert oder gesperrt oder gelöscht wurden. Und fast 300 Täter konnten dann auch tatsächlich identifiziert werden. Also dieses Tool hilft, das will man jetzt auch bei der Frauenweltmeisterschaft, die ja in ein paar Wochen stattfindet, anwenden. Und das will man auch an die Vereine und an die Spieler selbst weitergeben, dass eben die dieses Tool direkt anwenden können und so ihre Kommentarspalten direkt selbst filtern können.
Wie man das dann am Ende verfolgt, ist die eine Seite der Medaille, die andere wäre, wie man vorher ansetzt, damit das einfach gar nicht erst passiert. Mein Eindruck ist, dass es da ja doch viele große Kampagnen gibt gegen Hass im Fußball, gegen Rassismus. Helfen die einfach nicht?
Ja, das ist schwierig. Also hier in Deutschland muss man sagen, ist es schon so, dass inzwischen ein Bewusstsein für dieses Thema vorherrscht im Fußball, also auch in den Stadien. Da sind es meistens dann Einzelfälle von Fans, die eben auffällig werden, die aber dann direkt auch ausgesondert werden. Also da wird auch Zivilcourage gezeigt, da werden diese Menschen direkt ausfindig gemacht und dann auch strafrechtlich verfolgt. In Spanien und in Südeuropa ist es noch nicht ganz so präsent, aber man merkt schon, dass auch der DFB da sehr hinterher ist. Man hat jetzt Pilotprojekte gestartet, um eben Anlaufstellen auch lokal deutschlandweit zu schaffen, um ein Bewusstsein zu schaffen, um auch präventiv vorzugehen. Also diese Maßnahmen werden jetzt peu à peu ergriffen, aber Ja, man sieht natürlich auch die Vorfälle, vor allem in den sozialen Medien, die nehmen schon enorm zu, weil eben da die Hemmschwelle nicht so hoch ist wie im Stadion.
Genau, hast du gesagt, also soziale Medien sind ein Problem, die das nochmal befördern. Aber es gibt ja auch immer wieder live im Stadion rassistische Rufe von Zuschauern. Ich habe mich gefragt, welche Verantwortung haben denn da auch die Fanorganisationen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar am effektivsten ist, wenn innerhalb der Fanszene ganz klar deutlich gemacht wird, Rassismus tolerieren wir nicht.
Klar, das auf jeden Fall. Und deshalb habe ich auch gesagt, also es ist in letzter Zeit schon so, dass es tatsächlich Einzelfälle sind. Also zumindest hier in Deutschland ist es jetzt nicht so, dass die rechte Fanszene so dominant ist, wie sie es vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten mal war. In Südeuropa ist das Ganze noch ein bisschen anders. Da ist die Fanszene, vor allem die Ultraszene, doch noch sehr rechts und rechtsradikal auch teilweise. Aber hier in Deutschland wandelt sich das Bild schon deutlich.
Und ist eigentlich deinem Eindruck nach Rassismus im Fußball gegenüber anderen Sportarten besonders krass oder wirkt das nur so, weil über Fußball einfach so viel berichtet wird und man deshalb grundsätzlich aus anderen Sportarten nicht so viel mitbekommt?
Ja, also Fußball regiert die Welt, kann man sagen. Fußball ist die vorherrschende Sportart weltweit und deshalb ist es natürlich auch so, dass solche Fälle sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregen. Aber es ist durchaus so, dass vor allem in den sozialen Medien Rassismusvorfälle eigentlich in jeder Sportart vorfinden. Also das ist jetzt nicht nur ein fußballspezifisches Problem, sondern das ist ein generelles Sportproblem. Und deshalb sagt auch Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, man muss auch im Sport generell den Blick weiten und eben diese Präventionsprogramme jetzt auf den Weg bringen.
Raphael, ganz vielen Dank dir.
Jo, kein Problem.
Und jetzt noch ein kleines Follow-up zur Folge gestern. Da hat ja Tobias Armbrüster mit Gudula Geuter über die Änderungen bei Ersatzfreiheitsstrafen gesprochen und hat hier mal die Frage in die Runde geworfen, ob es nicht möglicherweise andere, bessere Begriffe für Schwarzfahren gäbe. Und da sind auch eine ganze Reihe von Vorschlägen in unser Postfach geflattert. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Ein Vorschlag war zum Beispiel ticketlos fahren, ganz neutral, oder auch eher formal Beförderungserschleichung. Oder in einer anderen Mail, die zitiere ich mal kurz, da heißt es, meine Vokabel dafür wäre gratis fahren. Die Kosten wären viel niedriger, wäre Nahverkehr für alle gratis. Das würde sehr viele Probleme um das ganze Thema herum mit einem Schlag lösen. Oder eine andere Idee, wie wäre es, den alten und immer noch aktuell genutzten Begriff des Trittbrettfahrens wieder aufzunehmen, im Englischen Freeriding, noch expliziter. Könnte man auch machen. Also danke für die Vorschläge. Wir gucken mal, für welchen wir uns entscheiden, wenn wir das Thema das nächste Mal aufgreifen. Auf jeden Fall bekommen wir immer sehr gerne Post an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Josefine Schulz, Tobias Oehlmeier war heute mit im Team und wir sagen danke fürs Hören und ein schönes Wochenende allerseits.